Wir machen das seit 2,5 Jahren, wenn mich dann nicht alles täuscht. Deshalb haben wir uns gedacht, heute machen wir eine Double-Feature-Folge, in der wir sozusagen nicht einer die Folge übernimmt, sondern beide. Und wir beide über die 3 Learnings reden, die wir so hatten in diesem Podcast. Herzlich willkommen, ihr allerliebsten, liebsten Menschen bei Hallo Hoffnung, dem Podcast über die Hoffnung, der jetzt erstmal eine Pause macht.
Oh Gott, du hast es jetzt so einfach so gesagt, lieber Finn. Einfach so hast du es jetzt rausgehauen. Ich bin schon total emotional bei der Musik geworden, denn zur vorerst letzten Folge von Hallo Hoffnung. Genau, aber es hört sich viel schlimmer an. Nee, wir machen einfach nur eine Pause.
Wir haben einfach uns zusammengesetzt und hatten so 5, 6, 7 Gründe, warum wir eine kleine Pause machen. Und das waren alles so Gründchen. Aber zusammen war es ein guter Grund. Erstmal ungefähr ein halbes Jahr lang eine Pause zu machen. Wir, das ist Herr Stefan Finn-Spielhoff, das bin ich. Ich bin Autor und Texter. Ich liebe in Berlin. Ich liebe und lebe in Berlin. Fängt sehr gut an. Würdig einer letzten Folge. Vor der Sommerpause. Und heute bin ich Zug gefahren und so der Regen prallte gegen die Fensterscheibe des ICEs und floss so herunter in der Schnelligkeit. Und ich dachte, wenn man so ganz genau hinguckt, ist die Natur einfach immer wieder großartig und sieht einfach super aus. Und Wissenschaftler können bestimmt berechnen, warum sich das Wasser an meiner Fensterscheibe so verhält. Großartig.
Das ist wohl wahr. Voll schön, dass du diesen Moment des achtsamen Naturspektakels erlebt hast. Das ist der andere Teil des Wirs. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin Gedächtnistrainerin, Autorin und jetzt Sommerpausemacherin mit dem Podcast Hallo Hoffnung auf. Oh Gott, ich bin ja immer zu spät zur Aufzeichnung und heute war ich schon 20 Minuten früher mental schon vorbereitet sozusagen und habe diese Zeit vor unserer Aufnahme zum letzten Mal ganz bewusst wahrgenommen, ganz achtsam, weil es auch mich ein bisschen melancholisch stimmt, muss ich schon ehrlich sagen, aber wir haben ja auch einiges vor, das heißt, wenn wir aus der Sommerpause wiederkommen, wird auch Spektakuläres einfach passiert sein und passieren. Also ihr könnt euch auch wieder darauf freuen, dass es wieder weitergeht.
Wir machen das hier übrigens schon seit dem September 2021, was wirklich jetzt so, wir machen das seit 2,5 Jahren, wenn mich dann nicht alles täuscht. Die Zeit verfliegt. Und wir haben 133 Folgen.
Was?
Wir haben 133 Folgen gemacht. Und deshalb haben wir uns gedacht, heute als Goodbye machen wir eine Double-Feature-Folge, in der wir sozusagen nicht einer die Folge übernimmt, sondern beide. Und wir beide über die 3 Learnings reden, die wir so hatten in diesem Podcast. Was wir so gemerkt haben über die Hoffnung. Ich weiß nicht, was deine Learnings sind. Sollten wir die gleichen Learnings haben, haben wir halt dann einfach eins weniger.
Stimmt, oder das zwei, wir wissen es nicht. Vielleicht doppelt es sich. Wir werden es erleben. Vielleicht
ist einfach alles immer gleich.
Mhm. Vielleicht, ja. Genau, aber Finn hatte die Idee, dass wir einfach wirklich so einen kleinen Recap machen und uns an die 3 Key-Learnings aus dieser wunderschönen langen Zeit des Hallo-Hoffnungs-Podcasts erinnern. Und wie hast du es dir vorgestellt? Hast du schon überlegt, wie wir es heute machen, lieber Finn?
Ich habe erstmal auch so eine ganz große Abneigung gegen mich selbst, dass ich hier so ein LinkedIn-Jargon von Learning mit reingebracht habe. Aber was soll man machen?
Was soll man machen? Key-Learnings.
Ja. Key-Learnings, nicht der Learnings, sondern Key-Learnings. Ich dachte, abwechselnd. Mhm. Wer fängt an? Ich denke an eine Zahl und du denkst an eine und du sagst eine Zahl. Und wenn deine Zahl höher ist als die Zahl, an die ich denke, zwischen 1 und 10, das macht keinen Sinn, weil dann musst du nur 10 sagen und fängst an. Warte, ja. Ich habe so eine App. Ich habe so eine App, wo man so eine Münze werfen kann.
Ah, mega gut. Das ist toll. Das ist wirklich hilfreich im Leben.
Okay, grün oder rot?
Grün.
Ah, ich fange an.
Okay.
Mein erstes Key Learning. ich glaube, mein allererstes Key Learning war, wir haben ja angefangen mit so Podcasts über so Enya und Brot. Und wir hatten ja wirklich diese Idee, dass wir einfach Momente im Alltag finden wollten, die uns Hoffnung machen. Wo wir so denken, so hey, ist alles so ein bisschen trüb draußen und so ein bisschen schlimm. Gibt es nicht immer wieder Momente, die uns einfach die ganze Zeit Hoffnung machen und wie großartig ist das denn? Und nach diesen Momenten wollen wir suchen. Und ich weiß auch genau, dann haben wir einen Podcast über Hannah Arendt gemacht Und da habe ich das erste Mal so gemerkt, so mit der Hoffnung, stimmt aber auch was nicht. Und das war das erste Mal, glaube ich, für mich hier, wo wir so weggegangen sind von so Dingen, die uns Hoffnung machen, wie Taylor Swift und Brotbacken, hin zu, was ist eigentlich dieses Ding, das wir Hoffnung nennen, für uns und mit uns und zwischen uns. Und von da an ging es bergab. Also mein erstes Key Learning wäre zu sagen, Hoffnung ist immer viel komplizierter als gedacht.
Mhm. Ist wunderschön. Ich bin nur gerade gestolpert, weil ich es so witzig finde, dass ich das quasi jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung habe, dass es wirklich so Alltagsmomente waren, weil ich habe schon immer nach Sachen gesucht, die so gefühlt größer sind als der Alltagsmoment. Aber deswegen haben wir wahrscheinlich am Anfang auch so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Also auch schon da war es schon immer komplexer als gedacht. Weil ich habe
aber
schon
es waren
immer
ja Dinge versucht, auch bei dir, die halt sehr positiv sind, wie Schanigärten oder so. Du hast ja aber auch nach Dingen gesucht, die halt größer waren, wo man gesagt hat, das macht uns halt Hoffnung. Und es war halt so, ich hatte diesen Moment, wo ich gemerkt habe, aber hier ist aber ein Problem mit der Hoffnung selber einfach.
Mhm. Ja, finde ich ganz wunderbar, weil es so ist. Es ist alles genau, also worum, alles worum wir uns drehen, ob es der Klimawandel ist und die Hoffnung in Zeiten des Klimawandels, ist es einfach keine einfache Nummer und immer sehr viel herausfordernder, komplexer, interessanter, spannender, als man sich das am Anfang vorstellen kann.
Überall sind so Fallstricke. Und das ist wunderschön, aber auch sehr schwierig. Das war mein erster Punkt.
Finde ich das total schön.
Ist dein erster Punkt.
Ja, ich habe das so quasi in übergeordnete Sachen auch aufgeteilt. Also ich habe erstmal versucht, ein Verb zu finden und dann eben es mit einem Beispiel. Also mein erstes Verb wäre tatsächlich, was ich gelernt habe, ist, es einfach super wichtig ist, also die Reihenfolge, doch, das machen wir genau, darüber zu reden, was wir hier in unserem Podcast machen. Reden. Reden ist mein erstes Key Learning, um in deinem Wording zu bleiben.
Oh, tu mir das nicht an.
Reden. Nein, es ist Reden. Warum ist es Reden? Das war meine Erkenntnis, auch als ich dann nochmal sehr viel darüber gelesen habe, wie unser Gehirn eigentlich funktioniert und dass es eben auch Studien gibt, woran man festmachen kann, woran eigentlich die Einstellung gegenüber dem Klimawandel hängt. Und in einer Studie aus dem Jahre 2012 war es damals so, dass es eben nichts irgendwie mit der mit dem Bildungsgrad oder dem Intellekt zu tun hatte, wie man dem Klimakatastrophe gegenübersteht, sondern einfach vor allem ist es davon abhängig, wie das Umfeld über die Klimakrise, Klimakatastrophe denkt. Und deswegen ist es eben so wichtig, darüber zu reden, weil wir als soziale Lebewesen tatsächlich ja eher dazu neigen, eben das zu denken und zu tun und zu hoffen, was unser Umfeld hofft und denkt und tut. Und deswegen ist es eben so wichtig, ja, darüber zu reden, Bewusstsein auch im Bekanntenkreis zu schaffen, weil das einfach so eine Welle auslösen kann. Und deswegen wäre es auf jeden Fall das Reden als Erkenntnis und auch unser Erkenntnisprozess hat ja vor allem auch mit dem Miteinander Reden eingesetzt, dass wir eben uns seit so langer Zeit jede Woche hingesetzt haben und versucht haben, einen neuen Aspekt oder einen neuen Hoffnungsschimmer zu finden oder auszugraben oder einfach sichtbar zu machen. Und deswegen ist meine größte Erkenntnis für die Hoffnung, dass Reden goldig dafür ist.
Ich glaube, ja, einfach so ein Reality-Check mit anderen, weil man ist ja auch sehr oft allein im Gehirn und denkt so, ne, verliere ich den Verstand? Und dann ist es sehr gut, mit anderen zu reden und zu sagen, nein, deine Reaktion auf diese Zeit ist durchaus berechtigt. Auch deine Wut ist berechtigt und deine Trauer und deine Hilflosigkeit, das sind alles Dinge, die einfach dazugehören, in der Zeit zu leben, in der wir leben. Wenn du nichts mehr zu. Ich könnte jetzt sehr schön in meinen nächsten Punkt überleiten.
Ich weiß, ich muss aber einen noch ausholen. Sorry, ist mir total
wenn
leid.
Du, aber nee, wir noch, kommen, wenn du noch nicht fertig bist.
Zurück.
Aber wenn du noch nicht fertig bist, dann hol weiter aus.
Genau. Ich muss einen Schlenker drehen, tatsächlich, sonst wäre ich unglücklich. Und zwar, weil es tatsächlich das, warum Reden eben auch noch so wichtig und hoffnungsspendend ist, weil tatsächlich auch das Reden von uns beiden zu sehr viel Hoffnung auch bei mir geführt hat, weil es ist ja damals entstanden, quasi als wir Champagner getrunken haben und über die Klimakatastrophe geredet haben und ich das erste Mal gefühlt habe bei dir, dass es dir auch so wichtig ist, weil mit jedem, dem ich anders gesprochen hat und die Frage gestellt hatte, hey, weißt du eigentlich, wie bis wann es irgendwie nicht 1,5 Grad wärmer werden darf, ne? Weil ich es ja festgestellt habe, dass ich es selber gar nicht weiß, obwohl ich mich schon ziemlich informiert hielt. Und also manche haben gesagt, ja, nee, also eigentlich haben alle gesagt, weiß ich nicht, aber es war dann auch denen nicht so wichtig, das oder krass, kurze Feststellung, aber bei dir war das dann so diese Erkenntnis, ach krass, du siehst auch, oh mein Gott, so ungefähr, die Welt geht unter, aber keiner merkt es. Ich weiß, die Welt geht unter, haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist nicht die richtige Metapher, aber so vom Feeling her warst du der Erste, wo ich mich dann verstanden gefühlt hat und wir beide gesagt haben, krass, wir müssen da was machen. Daraus ist ja die Idee zu dem Podcast entstanden letztendlich und deswegen hat mir Reden darüber, in dem Fall darüber, wie es sich anfühlt zu der Zeit, eben auch ganz viel Hoffnung geschenkt, weil wir haben daraus dann eben unseren Hoffnungspodcast gestaltet und das wäre ohne Reden ja gar nicht passiert.
Ich finde ja, die Formulierung, die Welt geht unter, ist total die richtige Metapher. Und ich habe mal einen Text gelesen von einer Frau, die so auch darüber geschrieben hat, wie die Kirche, die katholische Kirche auf die Klimakatastrophe reagieren kann und was da so für Herausforderungen sind. Und die hat dann das schöne Bild gebracht, dass sie sagt, wenn mein Großvater in einem See Schlittschuhfahren gelernt hat und er mir auf diesem See Schlittschuhfahren beigebracht hat und mein Großvater gestorben ist, und wegen des Klimawandels dieser See einfach nie wieder zufrieren wird und ich meinen Kindern nicht das Schlittschuhlaufen auf diesem See beibringen kann, dann ist in diesem Moment tatsächlich eine Art von Welt zerstört worden. Und ich weiß, Welt zerstören wird immer so das Große und irgendwie man sieht so die Planeten, diesen blauen Planeten vor sich, der so explodiert. Aber nein, ich glaube halt, der Klimawandel hat dazu Folge, dass ganz viele kleine Welten zerstört werden, indem halt auch einfach ne, Dinge abhanden kommen, Leute abhanden kommen, Erinnerungen abhanden kommen. Und deshalb finde ich diese Formulierung auch richtig, zu sagen, die Welt geht unter. Die Welten gehen unter. Unsere Welten gehen gerade immer weiter unter. Und das ist nämlich mein nächster Punkt, den ich hatte genau dieses Gespräch, das wir mehr oder weniger gerade führen, bei mir gerade in der Buchhandlung meines Vertrauens, wo so zufällig so ein paar Leute standen und wir haben uns so darüber unterhalten, wie auch schlimm die Dinge momentan sind. Und dann ist mir halt eines der wichtigen Key Learnings aus diesem Podcast eingefallen, nämlich, dass es absolut gerechtfertigt ist, die Hoffnung zu verlieren. Dinge sind schlimm. Alles wird schlimmer. Und es ist richtig auf die Gesamtsituation, wie sie uns dargestellt wird, ne? Das ist halt super viel. Es ist der Klimawandel, es sind diese grauenhaften Kriege, es ist, ne, dass die Mieten steigen, es ist, dass das Leben immer teurer wird, es ist, dass irgendwie ne, immer mehr Menschen auf mysteriöse Art und Weise krank werden und so weiter, dass wir niemals so reich werden wie unsere Eltern. Und all diese Dinge, all diese auch teilweise gefühlten Dinge, aber auch Dinge, die sich durch Daten sehr gut belegen lassen, zeigen tatsächlich, dass die Dinge halt nicht besser werden, sondern immer schlimmer. Und wenn wir uns halt umgucken, merken wir haben nicht unbedingt gute Antworten auf diese Verschlimmerung unserer Welt. Und eine Reaktion darauf ist, die Hoffnung zu verlieren und das ist berechtigt. Und es ist keine Katastrophe und es ist nicht das Ende der Welt, die Hoffnung zu verlieren, sondern es kann Teil eines sehr guten Prozesses sein, um mit diesem Problem, das wir Leben nennen, umzugehen.
Ja, wir haben war ja auch schon öfter ein Thema tatsächlich, dass wir die Hoffnung verlieren müssen. Wir sind dann meistens daran wieder aufgetaucht, dass man sie erstmal verlieren muss, um sie wieder zu finden. Das weiß ich aber gar nicht, ob du da schon so weit mitgehen würdest sozusagen oder ob es vor allem jetzt einfach auch mal eine Tatsache ist, um überhaupt damit klarzukommen, dass erstmal man die Hoffnung erstmal verlieren muss und akzeptieren muss, dass es jetzt einfach gerade so ist.
Ich glaube nicht, das habe ich in letzter Zeit oft gelesen, dass man durch so ein ganz schlimmes Tal gehen muss, um die Hoffnung überhaupt zu finden. Oder dass man irgendwie, oder anders geht, dass man irgendwie durch total depressiv ist und deshalb die Hoffnung verliert. Nein. Ich glaube, wenn man das, um das mal ganz platt auszudrücken, wenn man sich das System anguckt, in dem wir leben, dann kann man sagen, dass dieses System nicht mehr in der Lage sein wird, die Probleme, die es hat, mit den Antworten und Mitteln, die normalerweise eingesetzt werden, um Probleme zu lösen, das, was wir lösen müssen, zu lösen. Meine Formulierung, die ich jetzt wählen würde, wäre inzwischen so etwas wie, man kann innerhalb dieses Systems tatsächlich keine Hoffnung mehr haben. Hoffnung liegt außerhalb dieses Systems in anderen Arten der Lebensumstände, in anderen Arten sich zu organisieren, in anderen Arten von Wertschöpfung und irgendwie in anderen Definitionen von Wohlstand und anderen Definitionen von, wie sieht ein gelungenes Leben aus. Mysteriös, ja, allumfassend, seriös? Vage, trotzdem hoffentlich auch ein bisschen präzise. Also ich glaube tatsächlich so, dass wir mit sozusagen die Art und Weise, wie wir kapitalistisch angefangen haben zu sein und zu leben und zu konsumieren, das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, dass es innerhalb dieser Grenzen gibt es keine Hoffnung mehr.
Sehr spannender Aspekt. Erstaunlich ist auch, was ich neulich gelesen habe, in der größten Krise, aber auch schöpfen die Menschen am meisten Hoffnung, weil es dann eben so schlimm ist, dass es nur besser werden kann in der Vorstellung. Fand ich auch ganz, ganz spannend, zum Beispiel in der Finanzkrise 2009, als dann danach quasi Obama gewählt wurde, hat er quasi so eine komplette Hoffnungswelle ausgelöst, die sich über Amerika, über die ganze Welt verteilt hat, weil alle irgendwie gedacht haben, so jetzt wird alles besser.
Er hat das versprochen, ja. Und dann hat das System nicht stark genug geändert, sondern hat halt innerhalb des Systems irgendwie versucht, herumzuwirtschaften. Und ich glaube, das ist auch die große Enttäuschung, die er dann halt zu Donald Trump geführt hat. Dass man halt dieses Versprechen, das Obama ja gegeben hat, ne, Hope and Change, das war ja sein großes Versprechen. Ja. Aber das ist halt nicht passiert, weil er halt aus vollkommen verständlichen Gründen irgendwie nicht den Hebelpunkt gefunden hat, um die Welt aus den Angeln zu heben und tatsächlich auf etwas so zu starten, dass etwas Neues entstehen kann, also das die Leute glücklicher macht und das den Leuten die Möglichkeit gibt, Hoffnung zu haben.
Ja, weil das System, also die meisten politischen Systeme natürlich recht starr sind und man dann nur etwas verändern kann, wenn die anderen Parteien auch diese Hoffnung und Veränderung mittragen wollen, was oft dann eben leider nicht der Fall ist.
Das war mal, jetzt bist du wieder dran.
Ja, das war, ich dachte, du hast so einen schlauen Gedanken. Ich muss jetzt kurz überlegen, wie ich die Überleitung zu meinem zweiten Punkt so ganz charmant finde.
Mich hat einfach eine gute Vorlage, durch die ich muss reden und dann stehe ich in meiner Buchhandlung und rede, da bin ich natürlich sofort so, ja, das hat sich sehr harmonisch ergeben.
Ja, ich schaue mal, ob ich jetzt meine beiden Wörter doch umdrehe. Also ich war ja bei Reden und meine Reihenfolge vertauscht sich jetzt. Ich komme jetzt aber mal zu meinem zweiten Punkt, der Handeln ist. Handeln ist das, was ich gemerkt habe, ohne Handeln wird sich eben auch nichts verändern. Ohne Handlung ist also eigentlich auch Hoffnung nicht möglich, weil das ja, wie du es immer so schön beschreibst, wenn man quasi hoffen ohne Handeln bleibt ja Wunschdenken sozusagen, würde ich sagen. Deswegen.
Das habe ich aber noch nie gesagt.
Das habe ich jetzt.
Das hast du woanders her.
Das habe ich woanders her. Aber würdest du dem nicht zustimmen?
Nee, meine Haltung ist immer, Hoffnung ist ein Tu-Wort.
Auch gut.
Selbe Richtung, halt nur infantiler.
Ja, genau. Oder wir hatten es ja aber auch vielleicht, weil wir haben auch mal versucht, über passive oder aktive Hoffnung zu sprechen, sozusagen. Also passiv ist,
düstere Zeiten waren das.
Und denkst, genau, man wartet halt ab. Oder aktiv, genau. Auf jeden Fall, Handeln ist ein Tu-Wort. Handeln macht Hoffnung, wie man so schön sagt. Handeln erschafft Hoffnung. Und da wäre ich jetzt immer hoffnungsvoll, da haben wir ja aber auch kürzlich erst drüber geredet, über diese Proteste oder sich zu engagieren, weil das einfach dann natürlich die Selbstwirksamkeit selbst erlebt, dass wir eben nicht dieser Situation ausgeliefert sind, auch wenn es natürlich oft so scheint und es auch bei der Klimakatastrophe natürlich einfach so weltweite globale Strukturen sind, dass man sich als Einzelner natürlich komplett hilflos fühlen kann, aber es ist trotzdem eben nicht hoffnungslos, weil wie wir auch bei den zum Beispiel Massenprotesten gegen Rechtsextremismus gesehen haben, oder explizit gegen die AfD, haben wir ja gesehen, dass es was bringt. Und ich glaube, es ist eben sehr wichtig, das zu erfahren, dass das eigene Handeln Folgen, Konsequenzen auch im positiven Sinne natürlich haben kann. Und dass es deswegen super wichtig ist, es auszuprobieren und zu erleben, dass man etwas tun kann. Auch auf lokaler Ebene ist ja dann doch wieder alles machbar, wenn man sich engagiert für alles Mögliche. Und deswegen finde ich, Handeln ist etwas, das ich gelernt habe, was ein wichtiger Pfeiler der Hoffnung ist, sozusagen.
Ich glaube auch, du hast das Wort Selbstwirksamkeit benutzt. Ich finde das Wort Agency immer super hilfreich, dass sich einfach darauf bezieht, dass man dann dieses Gefühl hat, dass man handlungsfähig ist im eigenen Leben. Und ich habe festgestellt, dass tatsächlich, also im Sinne von, ne, wie Handlung ist ein Tu-Wort, dass halt, wenn uns diese Agency fehlt, wenn wir das Gefühl haben, wir sind einfach irgendwelchen Kräften total ausgeliefert und haben gar nicht die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, wie wir irgendwie unsere Träume und Wünsche verwirklichen können, dann sieht es ganz düster um die Hoffnung aus. Und dann entsteht auch eine Wut und eine Angst und ein Hass, weil man halt merkt, dass man überhaupt jede Art von Kontrolle verloren hat. Und deshalb finde ich halt, diese Idee von Agency ist super wichtig für die Hoffnung, dass man den Leuten das Gefühl gibt und dass wir das Gefühl haben, dass wir Dinge tun können und dass wir Dinge ändern können und dass wir das gemeinsam am besten tun können.
Genau, und nicht nur das Gefühl geben, sondern dass man es auch wirklich spürt. Das ist einfach ganz wichtig, um eben auch diesem Ohnmachtsgefühl zu entrinnen, was ja einen überfallen kann und das meistens eher lähmend wirkt oder einen ja erstarren lässt. Und das ändert auch nichts.
Genau, Erstarrung ist manchmal, es ist halt, wie gesagt, Erstarrung ist eine absolut gerechtfertigte und eine Reaktion auf die Situation, in der wir uns wiederfinden. Aber trotzdem steckt halt auch eine wahnsinnige Kraft darin zu merken, dass man halt gemeinsam doch super viel anstellen kann. Das ist jetzt schon wieder eine super Überleitung. Wenn du fertig bist, können wir jetzt zu meinem nächsten und letzten Punkt. Ich habe dir nämlich, wir haben uns in diesem Podcast immer sehr zurückgehalten mit so Ratschlägen, die man im Internet findet, was man tun kann, um Hoffnung zu haben. Ja, die dann immer so, man muss irgendwie nur Brot backen oder irgendwie mit Freunden reden oder irgendwie eine Yoga machen oder irgendwie so eine Selbstverwirklichung, um irgendwie zu einem Punkt zu kommen, dass man denkt, so finde ich wieder Hoffnung. Weil ich diese Antworten meistens sehr, sehr problematisch und falsch finde, weil sie halt in so eine Richtung gehen, weil sie sagen, ja, du tust halt einfach nur so, als wäre nichts Schlimmes. Mhm. Als würde nichts Schlimmes passieren, ja. So eine Art von Weltverweigerung. Aber ich habe in diesen 2,5 Jahren, in denen wir das ja machen, durchaus eine Idee entwickelt, die mir immer wieder Hoffnung macht. Und wo ich auch merke, da geht es bei anderen Leuten, dass sie Hoffnung finden. Und das ist die kreative Auseinandersetzung mit unserer Situation. Und ich habe sozusagen aus diesem Gedanken einen fundamentalen Gedanken entwickelt, der heißt, wenn jeder von uns jede Woche ein Gedicht schreiben würde, wären wir alle 700.000 Mal fröhlicher, als wir das sind. Und es gibt im Internet diesen einen Typen, ich habe seinen Namen natürlich nicht parat, sein Name ist Joseph Fasano? Fasano. Joseph Fasano. Und der
das ist schön, dass wir in dieser Folge auch nochmal so diesen wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochenen Namen drin haben. Aber das ist ja auch Teil von Hallo Hoffnung schon immer gewesen.
Eben. Und der ist eben ein Poet und der hat auch ein Buch raus. Und was der halt, warum ich auf ihn aufmerksam geworden bin, ist, dass der halt so sogenannte Poetry Prompts schreibt. Und Poetry Prompts kann man sich so vorstellen wie so ein unfertiges Gedicht. Und das kennen wir vielleicht aus unserer Jugend noch oder aus unserer Kindheit, dass dann so ein Satz da steht und dann steht daneben, hier musst du ein Verb einfügen, hier musst du ein Substantiv einfügen. Und damit kann man halt einen sehr einfachen Weg finden. Ohne die Angst des leeren Blattes, ohne irgendwie Panik zu haben, wohin es gehen soll, um einfach mal so einen minimalen Moment der kreativen Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und der eigenen Menschlichkeit zu haben. Und in Vorbereitung hierauf habe ich Christiane eines dieser Prompts geschickt, mit der Bitte, das doch bitte mal auszufüllen. Hast du das gemacht, Christiane?
Ich habe das gemacht und nicht, dass ihr denkt, ich hatte jetzt hier 3 Tage Zeit oder so. Es wurde mir ungefähr 1,5 Stunden vor Aufnahme zugespielt. Ja. Gott sei Dank hatte ich ein bisschen Zeit. Man kann sich, aber es ist wirklich, ich bedanke mich jetzt schon für dieses bezaubernde Geschenk. Ich kann es euch nur empfehlen. Sag nochmal den Namen und mach Werbung für das Buch, weil es hat mich tatsächlich jetzt wahnsinnig glücklich gemacht. Auch wenn ich es, eigentlich ist es auch ein bisschen egal, wie ihr das jetzt findet, was ich daraus gebastelt habe. Es ist quasi, müsst ihr das wie so einen Lückentext aus der Schule vorstellen oder Englischschulaufgabe, wo man eben Wörter ausfüllen muss, die da irgendwie frei sind. Und es ist wirklich genau, einfach heißt, ganz zauberhaft.
Auch niemals entschuldigen. Ich bin jetzt schon verliebt. Der Typ heißt Joseph Fasano, der hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt The Magic Words, wo ganz viele von diesen Prompts mit drin sind. Und ich bin überzeugt davon, wenn ich mal mit Friedrich Merz in einer Talkshow sitze oder so, oder den bei einem Bier treffe oder so, weil der irgendwie unterwegs ist. Und ich dann so merke, oh, der ist so unglücklich und der ist so wütend. Und dann sage ich, hier, schreib doch einfach ein Gedicht, dass Friedrich Merz dann auf jeden Fall auch glücklicher sein wird, als er normalerweise ist.
Auf jeden Fall. Ich kann also absolute Empfehlung, ich kann es nur empfehlen, es hat mich lange nicht so glücklich gemacht, wie dieses Gedicht, es ist ja nicht zu schreiben, aber zu erweitern sozusagen und mit einfach mit
zu vervollständigen. Wörtern einsetzen. Aber du hast es halt auch geschrieben. Bitte, das ist deine Bühne.
Es ist meine Bühne, also. Ich werde das jetzt also vorlesen. Es war vorher natürlich im Englischen, muss man dazu sagen, wie der Titel schon vermuten lässt, es war auf Englisch. Also ihr müsst euch meine mangelnden Übersetzungsfähigkeiten damit reindenken. Aber es geht jetzt los. Das würde ich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Das gehört noch nicht dazu. Das gehört noch nicht dazu. Muss ja auch die Spannung ein bisschen steigern. Also jetzt geht's los. Ich höre die Bienen im Gras. Ich rieche die Magnolien wachsen. Ich fühle mein Herz frösteln wie ein Ozean. Bald werde ich mit der Arbeit des Trauerns beginnen. Zuerst aber lass mich lauschen. Lass mich zuerst meine Stimme hören, wie sie flüstert. Am letzten Tag der Welt würde ich aufwachen und atmen und umarmen und Wein trinken.
Wunderbar. Und wie würdest du diese Erfahrung, dieses Gedicht zu schreiben, und jetzt auch vor, was ja sehr persönlich ist, wie würdest du das beschreiben?
Na, dass es dann einen so glücklich macht, ne? Also es ist natürlich ein bisschen schummeln, dass man jetzt Kunst gemacht hat, aber es ist einfach, es gibt kaum etwas Schöneres, als in seinem Kopf dann etwas Neues zu erschaffen und nachzudenken. Und ich habe jetzt tatsächlich mir auch, ich habe mich einfach auf meinen ersten Impuls verlassen und das erste eingetragen. Ich habe lange an der Zeile gearbeitet, weil vorgegeben, nur damit ihr mal eine Vorstellung habt, zum Beispiel die dritte Zeile, da stand dann, was es auszufüllen gab, also da stand schon, ich fühle mein Herz, dann ein Verb einfügen, dann ein Ing, also irgendein, also im Deutschen halt einfach die normale Verbform, und dann like, also wie ein. Ich fühle mein Herz schlagen, Punkt, 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 wie ein, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann war ich am Anfang natürlich, ich fühle mein Herz schlagen wie eine Trommel. So, das fand ich dann aber so ein bisschen zu flach. Und dann habe ich da noch rumüberlegt, ich höre mein Herz hüpfen wie ein Frosch, fand ich auch noch irgendwie ein bisschen zu doof. Und dann bin ich auf irgendwie schmelzen wie das Eis. Aber dann dachte ich mir, auch ein bisschen zu klischeehaft. Und dann, also ich höre mein Herz schmelzen wie das Eis. Und dann bin ich irgendwie auf frösteln wie eine Schneeflocke. Aber das fand ich dann auch zu klischeehaft. Und dann habe ich einfach Ozean eingefügt. Ich fühle mein Herz frösteln wie ein Ozean. Damit war ich dann zufrieden und glücklich. Aber alleine das darüber nachdenken, es macht eben kaum was Glücklicheres, neue Ideen eigenständig zu erschaffen. Und so absurd es klingt, machen wir das in unserem Alltag eben nicht so oft oder immer seltener. Und dann am Ende so ein Gedicht vor sich zu haben, wo man am Ende des Tages ein paar Wörter eingefügt hat, ist aber ein erhebendes, sehr beglückendes und hoffnungmachendes Gefühl, weil man sich dann auch eben da künstlerisch mit dem Schmerz auch quasi, den man fühlt, ausdrücken kann oder es anders mal verpacken kann oder wahrnehmen kann oder fühlen kann als vielleicht sonst, wenn man nur über Sachen redet. Deswegen absolute Schreibempfehlung für Gedichte einmal die Woche. Es ist wirklich ganz, ganz toll und fantastisch.
Ich meine auch tatsächlich, man muss keine Gedichte schreiben. Man kann auch ein Bild malen, man kann auch in einen Film gehen. Teilweise reicht es auch ins Theater zu gehen. Was ich aber gemerkt habe, was wirklich Hoffnung macht, ist tatsächlich die kreative Auseinandersetzung mit uns selbst und mit anderen Menschen. Weil du hast vollkommen recht, das machen wir halt, wenn es nicht zufällig unser Beruf ist, im Alltag eigentlich nicht. Und uns fehlt dadurch ein wahnsinnig wichtiger Teil der menschlichen Erfahrung und der menschlichen Existenz. Nämlich immer dieses Gefühl, dass hinter das über die Dinge, mit denen wir konfrontiert sind, hinausgeht. Dass halt mehr ist, als da ist. Und das ist Hoffnung pur. Das ist so der Hoffnungsshot direkt ins Herz. Viel, viel, viel besser geht's eigentlich nicht. Dass ich wahrscheinlich meinen Stift fallen.
Ja, das war ein sehr schönes Geräusch dazu. Genau, und selbst wenn man beruflich in einem kreativen Job arbeitet, dann macht man das ja sehr speziell immer auf einem Gebiet und deswegen kann so eine künstlerische Kreativitätsausbruch und dann auf einem anderen Gebiet der Künste auf jeden Fall genauso Wunder wirken. Und ich glaube nochmal neu entfachen, weil es dann eben nicht so alltäglich ist.
Was ist dein letzter Punkt?
Ran an den veganen Speck.
Ran an den Pinsel.
Ran ans Gedicht.
Ran an die Bühne.
Ja, oder ans Schreiben von Texten, Theaterstücken, was ihr wollt.
Ran an die,
ran an die Steine.
Wahrscheinlich. Wenn man, weißt du, so, ich dachte, wenn man so Bildhauer sein will oder so. Bildhauerin. Ja,
super.
Es kann halt sehr viel mehr Kunst sein, als wie, oder halt kreative Auseinandersetzung. Ich glaube, du kannst auch in den Garten gehen und dich damit kreativ auseinandersetzen.
Total.
Es geht einfach nur, dass wir halt regelmäßig, also ohne Witz, halt jede Woche einmal, ich wollte fast täglich sagen, aber das ist halt so krass wieder, so einen Moment, so einen kreativen Moment haben, in dem wir nutzen, um uns mit uns selbst und unserer Menschlichkeit und den Menschen um uns herum auseinanderzusetzen.
Also vielen, jetzt vielen lieben Dank. Das war das Geschenk an Punkt. Mich.
Ich bin so gespannt.
Ja. Und es ist jetzt auch passend, dass sich die Reihenfolge wirklich so gefügt hat, weil mein drittes Wort wäre tatsächlich genießen gewesen. Mm. Und das erkläre ich, also dass eben Kunst kann man auch genießen natürlich, aber ich bin auf das Wort gekommen tatsächlich durch meine allererste Folge oder mein erstes Thema, was ich in diesem Podcast mitgebracht habe, die Schanigärten. Das damals ja quasi ein Hoffnungsschimmer für mich war, weil ich mir gedacht hätte, wenn man eben, also es war ja die Pandemie und die super Außenplätze, die man gebraucht hat, um eben sich viel an der frischen Luft aufzuhalten, die dazu geführt haben, dass es jetzt eben viel mehr Plätze draußen gibt. Aber wenn man vor der Pandemie Menschen gefragt hätte, Leute, wie wäre es denn, wenn wir jetzt Parkplätze wegnehmen, damit Restaurants oder Cafés oder Gaststätten da mehr Außenfläche haben? Habt ihr da Bock drauf? Und ich wette, dass alle gesagt haben, was? Die wollen das Parkplätze wegnehmen, das geht doch nicht. Und da sind doch schon genug Plätze draußen, das brauchen wir nicht. So. Und dass, als sie dann da waren, wir sie alle nicht mehr missen wollten und dass die Herzen höher tanzen jetzt, wenn im Frühjahr immer die Schanigärten wieder aufgebaut werden, also die einfach die Außenflächen, wenn die Holzpaletten wieder angeklopft werden und Parkplätze nicht mehr befahrbar sind, weil da jetzt eben Außenplätze drauf sind, wie glücklich das alle macht und wie das alle genießen, weil es ja einfach toll ist, weil es schöner aussieht, die Stadt toller ist, man mehr draußen sitzen kann und wir konnten uns aber vorher nicht vorstellen, dass das eine richtig gute Idee ist und das Leben besser machen würde und toll ist. Und dass wir so oft, weil auch in Diskussionen um die Klimakatastrophe ja immer die Angst vor Verboten herrscht, die wollen uns was wegnehmen, ich darf das nicht mehr und das nicht mehr, mein Urlaub, mein Fleisch, wie auch immer, aus lauter Angst, dass einem was weggenommen werden wird und dass das halt alles dadurch schlechter wird. Aber ich glaube, uns fehlt da die Vorstellungskraft, dass eben ganz, ganz viele Punkte, die uns jetzt Angst machen, dazu führen werden, wenn wir sie denn uns trauen und mutig sind, sie umzusetzen, dass wir viel mehr genießen können, das Leben mehr genießen können, die frische Luft mehr genießen können, die Natur noch genießen können und alles, was da dazugehört. Und dass wir eben unsere Vorstellungskraft trainieren müssen, weil oft eben Dinge viel, viel besser sind, als wir sie uns vielleicht am Anfang vorstellen, weil die Angst dazwischen funkt. Und deshalb bin ich aber fürs Genießen, weil ich glaube, eine Welt mit deutlich weniger CO2-Ausstoß könnte eine Welt sein, die wir alle noch viel, viel mehr genießen können, was wir uns heute vielleicht gar nicht erträumen können, weil Klimaschutz immer mit, oh Gott, es wird alles schlechter verbunden ist, obwohl eigentlich alles besser wird dadurch.
Wunderbar. Ja, ich glaube, wir lassen uns halt auch in diesem ganzen Konsum, den wir so betätigen, den Genuss tatsächlich gar nicht genug Platz. Du hast vollkommen recht. Das ist halt, ja, weil wir halt sofort zum nächsten eilen.
Ja.
In einer Welt, in der wir mehr genießen, stoßen wir automatisch mehr CO2 aus, weil wir halt gar keine Zeit haben, mehr zu genießen. Ich habe gerade ganz seltsame Momo-Gedanken. Mhm. Ich kenne Momo, das ist der Roman von Michael Ende, wo die grauen Herren kommen und den Leuten die Zeit stehlen. Und niemand kann mehr genießen, sondern alle müssen nur noch arbeiten, damit sie mehr Zeit haben. Aber die haben sie ja gar nicht, weil sie alle mehr arbeiten. Und dann wird das Leben grau und schlimm und niemand kann mehr genießen, weil Genuss an sich, ja.
Keine Zeit mehr da ist, weil wir so viel arbeiten müssen. Ja, und so, oft haben wir auch keine Zeit, alle.
Ach, ja, diese eine Zugfahrt, die ich heute hatte, ich rede die ganze Zeit darüber, weil es war dann auch so, dann bin ich umgestiegen und dann waren halt so, waren wir am Bahnhof und dann riss auf einmal so die Wolkendecke auf. Und es fiel so Sonne, aber alle Leute standen im Schatten und dann sind so eigentlich wir alle so drei Schritte nach vorne gegangen, um in der Sonne zu stehen und so ein bisschen zu genießen, dass nach diesem Winter jetzt die Sonne wieder rauskommt. Ja. Genuss, geil, vielen Dank. Wunderbar, ja, danke, das freut mich jetzt sehr. Das ist genau das, was ich brauchte heute. Genau das musste ich hören, vielen Dank.
Wie schön. Also es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn gemacht, 2,5 Jahre über die Hoffnung zu sprechen, auch wenn das jetzt so, wie sich Kleinigkeiten anhört, was wir da entdeckt haben. Aber ich glaube, die Kleinigkeiten sind sehr essentiell.
Es hat auf jeden Fall wahnsinnig viel gebracht für mich, also mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass ich die Chance hatte, 2,5 Jahre hier in diesem Raum mit Christiane und unserem wirklich hervorragenden Produzenten Michi,
ja,
den wir über alles lieben, der einfach der Beste ist und der Komplimente nicht leiden kann, aber es noch weniger leiden kann, sich live dazuzuschalten, um was zu sagen und das jetzt einfach so ertragen muss. Dass es einfach jetzt diese Lobhudelei gibt, weil er einfach großartig ist, dass er mit uns zusammen diese Reise gemacht hat. Die
und die ja noch nicht zu Ende ist, die einfach nur pausiert.
Nein, nein,
ja, das hört sich schon viel zu sehr nach Schluss machen an wieder.
Nein, nein, die jetzt, ich wollte gerade, ich habe gerade Luft geholt, die jetzt halt in dieser kleinen Pause kulminiert, ja, in der wir uns regroupen, ein bisschen den Sommer genießen, ein bisschen Angst vorm Sommer haben, ein bisschen
wie die Rekorde
im Blick haben und ja, dann gestärkt, besser, älter, klüger und mit sehr viel Elan zurückzukehren.
Total. Das hast du, ich hätte es nicht schöner sagen können. Ja, es wird aufregend, es wird ein toller Sommer, es wird auch spannend, wenn wir wieder zurückkommen. Das können wir jetzt schon sagen. Ihr könnt euch freuen, aber wir freuen uns auch schon. Und es ist jetzt, glaube ich, wir sind jetzt schon fast so weit, dass wir jetzt in die Pause gehen können, oder Finn?
Auf jeden Fall. Ich möchte das mit den Worten von Gandalf beenden, der da sagt, erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages. Beim Sonnenaufgang schaut nach Osten. Es war halt gerade Ostern, ich war bei meinen Eltern und ich habe eine 2 Stunden Herr der Ringe-Dokumentation gesehen und war total besessen davon und bin auch immer noch total besessen davon.
Das ist ganz wunderbar.
Mit diesem nerdigen Insight in mein Leben wünschen wir euch die beste Zeit.
Genau, vielen Dank an Michi, vielen Dank an dich, Finn, vielen Dank an euch vor allem fürs Hören. Das hat uns auch natürlich sehr Spaß gemacht und wir freuen uns, euch
vielen
dann
Dank
bald
für das
wieder.
Feedback, vielen Dank für die Nachrichten. Bleibt uns auf Instagram erhalten, dort werdet ihr uns immer finden und da werdet ihr auch, wenn es Updates gibt, geile Updates bekommen. Also bis dahin, liebe Christiane, es war mir 2,5 Jahre lang die größte Freude, die wo gibt, mit dir hier zu sein.
Das war mir auch die größte Freude und liebe ZuhörerInnen, ihr gehört natürlich auch dazu, wie schön, dass ihr dabei wart, dabei seid und wieder dabei sein werdet. Und lasst es euch gut gehen. Und ganz viel Hoffnung für die Zwischenzeit.
Wunderbar.
Bis bald. Bis dann.
Man sieht sich.
Und hört sich. Tschüss.